Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder bei unserem Podcast des Berlin-Projekts zur Fastenzeit, die bei uns unter dem Motto Loslassen steht. Los, Doppelpunkt, lassen. Wie los der Aufbruch und lassen im Sinne von sein lassen. Das ist ein Thema, das wir jetzt die ganze Fastenzeit über ein bisschen uns aus verschiedenen Blickwinkeln angucken. Ihr hört heute am Mikrofon Natascha vom Berlin-Projekt und ich habe einen sehr netten Gast, Deborah Ruppert. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Natascha, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Und wir wollen dabei nicht nur loslassen, sondern wir wollen auch in dem Prozess des Loslassens zulassen. Also so ein bisschen das Bild der offenen Hand haben wir ganz am Anfang gehabt. Also die Faust, die sich öffnet, was loslässt, die Hand, die dadurch offen wird, in die man was hineinlegen kann, mit der man auch Kontakt aufnehmen kann. Und Kontakt aufnehmen ist ein gutes Stichwort für heute, weil das Motto dieser Woche ist einlassen, sich auf Menschen, auf andere einlassen. Ja, Deborah, wir haben dich eingeladen. Du bist eigentlich eine alte Bekannte des Berlin-Projekts, kennst das Berlin-Projekt gut und das Berlin-Projekt kennt dich auch gut. Du warst lange sehr eng verbunden. Du bist mittlerweile vollberuflich, Vollzeit als Fotografin unterwegs. Ein ganz wichtiger Punkt sind Porträts. Es geht immer wieder um Menschen, die du fotografierst. Und du hattest eine Porträtreihe, wo dann solche Größen wie Frank-Walter Steinmeier, der aktuelle Bundespräsident, zu sehen sind und der sehr berühmte und von mir sehr verehrte Fotograf Sebastián Salgado. Aber auch unser Musiker Mitch Schlüter, auch der ist in einer wunderbaren Porträtreihe da. Was fasziniert dich an Menschen, dass du Porträts machst?
Ich glaube, das ist so irgendwie so eine Neugier und aber auch, dass ich mich gerne mit Menschen irgendwie verbinde. Also ich mag das, neue Menschen kennenzulernen und ich glaube, so eine natürliche Neugier.
Du machst ja nicht einfach Porträts, sage ich mal jetzt, die man sich wie ein Bundespräsident dann in das große Büro hängt oder so, sondern du hast viel mit Menschen zu tun, die auch, wie man oft so sagt, so am Rande der Gesellschaft stehen. Wobei ich gar nicht weiß, ob Rande der Gesellschaft, ob das eigentlich immer so der richtige Begriff ist. Was sind das für Menschen, die du fotografierst, in welcher Lebenssituation und warum gehst du ausgerechnet zu ihnen hin?
Doch, ich finde eigentlich, dass so der Begriff so am Rande der Gesellschaft, dass das ganz gut passt, also was du sagst, weil ich merke, dass ich mich oft mit Leuten, die so eher in einer Außenseiterrolle sind oder irgendwie ja so verletzlicher am Rand stehen, dass ich mich da oft sehr verbunden oder auch hingezogen fühle. Also ich glaube, das ist so bei mir, weil ich war in der Schule immer so eine Außenseiterin und dadurch merke ich, dass ich mich den Menschen oft sehr nahe fühle, wenn sie nicht so, wie sagt man, das It-Girl sind oder so quasi im Mittelpunkt, im Zentrum der Beliebtheit stehen.
Macht diese Menschen was anders? Sind diese Menschen anders in der Begegnung für dich?
Ja, also total. Ich empfinde es oft so, dass wenn Menschen in ihrem Leben irgendwie Verletzungen in einem extremeren Maße erlebt haben. Und ich finde, wenn man so am Rand der Gesellschaft steht, dann ist es oft so, dass die Menschen in ihren Biografien einfach Verwundungen, Verletzungen in einem extremen Maße oft erlebt haben. Und da empfinde ich das so, dass wenn es also möglich ist, ihr Vertrauen zu gewinnen, dann entsteht da oft eine andere Offenheit oder eine andere Authentizität. Also ich habe das Gefühl, dass eine andere Nähe, eine andere Verbindung in der Begegnung entsteht. Also ich habe das Gefühl, da begegnet einem halt dann nicht so eine glatt gebügelte Fassade, weil die gibt es dann in dem Moment einfach nicht, sondern man hat mehr mit Falten, Furchen, Narben zu tun und dadurch aber auch mit einer anderen Authentizität.
Du bist viel in der Welt unterwegs. Du bist zum Beispiel in Haiti gewesen, hast dort über Kindersklaven berichtet. Du hast eine Fotoserie gemacht zum Thema Sextourismus in der Dominikanischen Republik. Du bist aber auch in Berlin viel unterwegs und da gibt es zum Beispiel sehr beeindruckende Fotos von Obdachlosen in Berlin. Und das heißt, du bist in der Welt unterwegs, aber auch mitten in Berlin und findest auch mitten in Berlin, quasi im Zentrum von Berlin, Menschen am Rande.
Ist eigentlich total spannend, dass diese Ausstellung zum Thema Obdachlosigkeit und mit den Porträts von Menschen, die auf der Straße leben, die wurde zum allerersten Mal im Berlin-Projekt in der Galerie Kollaborativ unter dem Namen Kein Raum ausgestellt. Und seitdem ist die gewandert, also durch die Berliner Rathäuser und in die Senatsverwaltung. Und jetzt war so eine große Outdoor-Ausstellung, aber der Start war im Berlin-Projekt. Ja, ich glaube, auch zu dieser natürlichen Neugier gehört es, dass ich total gerne reise. Und das Tolle aber an Berlin ist halt, finde ich, dass auch so die Welt eben nach Berlin kommt. Das heißt, egal welche Kultur, welche Minderheit man irgendwie kennenlernen möchte, man kann sich halt auch in Berlin auf die Entdeckungsreise machen, so, ne?
Du hast es eben gesagt, es geht um Vertrauen und es geht darum, eine Nähe aufzubauen, um überhaupt auch Fotos zu machen. Und deine Fotos sind ja ein Ausdruck auch von Geschichten und von Lebensgeschichten. Und die erzählst du zum Teil ja auch nochmal mit zum Beispiel kleinen Zitaten oder so. Du bist ja wirklich im Kontakt mit den Leuten. Die Fotos, die man auf der Webseite zum Beispiel bei dir sieht oder dann halt auch entsprechend Ausstellungen, sind ganz klar Fotos, die nicht einfach so Schnappschüsse mal nebenher sind, sondern wo sehr deutlich ist, dass du eine Beziehung aufgebaut hast. Stichwort einlassen, weil das ja das Motto dieser Woche ist. Wie lässt du dich auf die Menschen ein? Wie funktioniert das? Gibt es da Momente, wo du große Hemmungen hast oder Sorge hast, wie du auf sie zugehen sollst oder was dich erwartet? Kennst du das?
Ich habe da irgendwie nicht so diese Berührungsängste. Also ich habe das einfach nicht. Das ist nicht, dass ich da irgendwie was Riesiges überwinde oder so, sondern da ist irgendwie die Neugier und ich möchte die einfach gerne kennenlernen. Und dann gehe ich einfach hin und sage Hallo. Also das ist jetzt keine...
Hi.
Ja, genau, ja, das ist keine Magic oder sowas. Ne? Also
Und erzählst du denen dann direkt von Anfang an, dass du als Fotografin unterwegs bist? Oder wie gestaltest du so das erste Gespräch?
Nee, genau. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie mit der Kamera um den Hals da losgehe und dann zack, zack, so gar nicht, sondern jetzt zum Beispiel, genau, bei Menschen, die auf der Straße leben, da frage ich oft, ob ich mich zu ihnen setzen darf und dann unterhalte ich mich erstmal mit ihnen, also je nachdem, also das kann über ihren Hund sein oder was halt gerade so als Thema irgendwie aufkommt. Und dann erst, wenn man so ins Gespräch gekommen ist, nach einer Weile, das ist auch nicht immer beim ersten Treffen, das ist manchmal auch beim zweiten oder dritten Treffen, erzähle ich, dass ich so ein Fotoprojekt mache, wo ich aufs Thema Obdachlosigkeit aufmerksam machen möchte und ob sie Bock hätten, da mitzumachen, also irgendwie aktiv teilzuwerden, genau. Ich würde mal sagen, von vielleicht 10 Personen, die ich anspreche, sind vielleicht 3 oder so offen und haben Bock, irgendwie bei dem Fotoprojekt mitzumachen. Aber es sind bestimmt 9 oder so von 10 offen, sich zu unterhalten und einfach ein Gespräch zu haben. So, ne? Also so für die zwischenmenschliche Begegnung, da ist eigentlich super viel Offenheit. Aber dann sich auch in so einer verletzlichen Situation zu sagen, okay, ich will mich da porträtieren lassen oder ich will jetzt aktiv auf das Thema Armut und Obdachlosigkeit aufmerksam machen, das ist dann ein geringerer Prozentteil, der da Interesse hat.
Also du lässt dich da auf was ein, aber umgekehrt braucht es ja auch, dass die anderen sich auf dich einlassen. Das ist ja ein gegenseitiger Prozess.
Ja, also ganz ehrlich, ich merke oft, dass die Einsamkeit auf der Straße so groß ist, dass die Menschen eigentlich total dankbar sind, wenn sich jemand zu ihnen setzt, also natürlich fragt so, ne, aber ob man sich zu ihnen setzen darf, aber dass dann oft sprudeln die Leute los und hören gar nicht mehr auf zu reden, wo man merkt, da hat lange niemand zugehört.
Wenn du jetzt zum Beispiel auch in andere Länder fährst, zum Beispiel wie in der Dominikanischen Republik und da über Sextourismus berichtest, das ist ja noch mal schwieriger mit dem Einlassen, weil ich mir vorstelle, dass es da sprachliche Hürden gibt, aber auch kulturelle Hürden und auch dieses, ich sag mal, als weiße europäische Frau hinzugehen und dort mit Frauen eines anderen Kontextes und auch in einer anderen Position zu sprechen über das, was sie erleben oder welcher Situation sie sich befinden, in welches Leben sie leben. Was bedeutet es da, sich einzulassen?
Ja, also das stimmt. Ich fand das ganz, ganz schwierig für das Thema. Also die Frage auch, wie lässt man sich also jetzt visuell zum Beispiel ein, was ist eine angemessene Bildsprache, um so ein Thema zu thematisieren und zu transportieren. Das heißt, ich habe in der Dominikanischen Republik viel auch mit Symbolbildern dann gearbeitet. Also ich habe versucht, wie kann man zum Beispiel dieses Gefühl über das Frauen sprechen, wenn sie Ja, von, also wenn sie im Bereich Sextourismus tätig sind oder wenn sie von sexuellen Übergriffen, die nicht gewollt sind, so, ne, aber die sie im Exchange for Money zum Beispiel machen, was die so beschreiben, wie die sich fühlen. Also wie kann man das in eine Bildsprache transportieren? Zum Beispiel eine Frau hat gesagt, dass sie so wie das Gefühl hat, dass sie so fainted, also wie so out of the body, so eine Experience. Also dass sie wie nicht mehr in dem Moment in ihrem Körper ist, sondern wie ihren Körper verlässt in dem Moment. Und deshalb habe ich zum Beispiel ein Bild, das ist so ganz verwischt, ganz verschwommen, um so ein bisschen dieses Gefühl, ich verlasse meinen Körper, so eine, ich bin gar nicht mehr richtig anwesend, während das passiert, zu symbolisieren. Und dann aber zu dem Einlassen, also ich habe mit der International Justice Mission zum Thema Sextourismus und auch zum Thema Menschenhandel gearbeitet. Eine Strecke ist zum Beispiel in Rumänien entstanden, da ging es um Zwangsprostitution. Und da muss ich sagen, da war das Einlassen eigentlich nur dadurch möglich, weil es quasi wie so Türöffner gab. Also wir sind dann da zu Schutzhäusern gefahren und haben dort Frauen getroffen. Und das war aber nur möglich, weil die International Justice Mission da quasi Kontakte vorher aufgebaut hat. Und dann natürlich war die persönliche Begegnung mit den Frauen so eine, wo es dann auch nochmal darum ging, wie kann man Vertrauen aufbauen? Mhm. Die waren erst ganz verschlossen und hier ist nichts möglich und sie können hier, also ist auch nicht möglich zu fotografieren und gar nichts geht und so. Und dann hing aber in dem Büro der Leiterin so ein Gemälde und da war wie so ein Schrei abgebildet. Also eine Person, die quasi schreit und dann irgendwie, als ich das Gemälde gesehen habe, habe ich so zu ihr gesagt, dass wirklich so mein Anliegen ist, quasi einfach, also durch ein Bild auch den Schmerz der Frauen zu vermitteln, damit quasi Hilfe und Veränderung kommen kann und dass eben die Kunst oftmals das besser transportieren kann, als es Statistiken oder Worte können. Und dann war das wirklich so total verrückt, weil sie dann meinte so, ja, dann bleib einfach über Nacht, bleib vielleicht eine Woche bei uns. Und dann war das so, mein erster Gedanke war, ich habe gar keine Zahnbürste jetzt dabei. Also sowas ganz Praktisches. Und wir sind dann eine Nacht geblieben. Und dann haben wir den Abend mit den Frauen verbracht und haben Pizza bestellt und Eis gegessen. Und dann irgendwie habe ich so einen kleinen, also habe so ein bisschen was aus meinem Leben erzählt und so. Und dann wurde es so langsam die Stimmung etwas gelöster. Und dann waren auch einzelne Frauen offen, dass ich sie fotografieren konnte.
Und jetzt muss ich hier vielleicht nochmal im Podcast dazu sagen, ich habe ja selber lange Jahre als Journalistin gearbeitet. Und was ich kenne und was ja oft ein Problem auch in diesem Beruf sein kann, je nachdem wie und wo man arbeitet, ist so ein immenser Zeitdruck. Und es gibt immer weniger Geld für lange Geschichten, auf die man sich auch einlassen kann. Und wenn du sozusagen dahin gehst und dir jemand sagt, naja, bleib hier und du überlegst, habe ich eine Zahnbürste, habe ich überhaupt die Zeit?
Ja.
Das zeigt nochmal, wie viel das auch bedeutet, sozusagen wirklich vor Ort zu sein und sich auch zu signalisieren, dass man, wie soll ich sagen, bei Leuten nicht nur was abgreift, also hinkommt, schnell ein Foto macht, schnell 2, 3 Zitate nimmt und dann wieder geht.
Krass, also was du beschreibst, ich verstehe den Konflikt so gut. Also ich kenne das so, wenn man mit Redaktionen zusammenarbeitet.
Vielleicht darf ich dazu auch noch kurz ergänzen. Also Redaktionen spielen ja für dich auch eine Rolle, weil du unter anderem für Süddeutsche Magazin, für die Zeit, für den Spiegel auch fotografierst.
Genau, also ich kenne diesen Konflikt so gut, den du beschreibst. Und ich merke, dass ich will die Zeit haben, mich auf die Leute einzulassen. Und gleichzeitig kenne ich aber den redaktionellen Druck. Und deshalb mache ich das oft so, dass ich die Strecken auf Eigeninitiative produziere. Das heißt, ich reise irgendwo hin, ich mache das Projekt und danach, so war das zum Beispiel mit der Strecke zum Thema Kindersklaven in Haiti, danach biete ich die verschiedenen Redaktionen an. Weil ich gemerkt habe, mit diesem zack, zack, heute fotografiert, morgen muss veröffentlicht werden, das funktioniert für mich nicht, weil ich brauche die Zeit mit den Menschen. Das erhöht einfach die Qualität der Bilder. Also das ist einfach so, ich sehe das in einem Bild, ob ich eine Viertelstunde mit der Person hatte oder 2 Stunden oder ob man da wo übernachtet. So.
Beschreib mal den Unterschied. Woran siehst du das bei deinen Bildern?
Wenn ich einen ganzen Tag, eine ganze Nacht vor Ort bin, dann kann ich, also dann vergessen die Menschen eher die Kamera und ich kann in diese beobachtende Situation und man hat dann in den Bildern, finde ich, eher das Gefühl, Ach, ich war dabei. Also ich war bei einem Alltag dabei. Da ist die ins Bett gegangen, da ist die aufgestanden, da hat die was gegessen, hat die geduscht, hat die mit ihrem Kind Zeit verbracht. Also jetzt als Beispiel von den Frauen. Und ich finde, das ist so wie, ja, ich war dabei. Also da ist eine andere Nähe entsteht. So, ne?
Die Frage schwingt bei sowas ja auch immer mit, wie groß die Gefahr ist, jemand anders zum Objekt zu machen. Wie groß ist die Gefahr, beziehungsweise wie gehst du damit um? An welchen Stellen merkst du das für dich, dass es vielleicht eine Gratwanderung ist oder wie verhinderst du das?
Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Situation, da war ich mit dem Kältebus unterwegs gewesen in Berlin und es gab da verschiedene Situationen. Zum Beispiel ein Mensch hatte sich komplett eingekotet und dann haben sie versucht, ihm zu helfen. Und ich merke, dass ich oft dann die Kamera zur Seite lege. Ich fotografiere nicht weiter, obwohl ich weiß, wenn ich jetzt draufhalten würde, dann würden die Bilder eher veröffentlicht werden von verschiedenen Medien. Also ich spreche jetzt nicht von der Boulevardpresse. Und ich merke, meine Tendenz ist eher irgendwie, wie sagt man, because of dignity, also wegen der Würde, merke ich, dass ich oft nicht draufhalte, obwohl ich weiß, diese Bilder bringen Klicks und diese Bilder kann ich gut verkaufen. Das heißt, ich muss manchmal eher dann quasi, also ich merke, meine Ethik oder meine Linie ist oft sehr stark eher auf dem Schutz der Person und dann nicht drauf zu halten. Und ich merke, das kostet mich Veröffentlichungen. Also das war jetzt wirklich so eine ganz konkrete Geschichte, wo dann auch die Redaktion, ich hatte eigentlich gesagt, hat, uns fehlen da gewisse Bilder.
Ich finde das ganz interessant, was du beschreibst, weil wir ja angefangen haben mit dem Gespräch, dass du sagtest, na, du willst schon nah ran. Ne? Es geht um Falten, es geht um Furchten, es geht um was Echtes, es geht nicht um die Fassade. Und ich denke jetzt gerade, ich habe so die Bilder vor Augen, die du von den Obdachlosen in Berlin gemacht hast oder von Obdachlosen in Berlin gemacht hast. Und das sind alles ganz wunderbare Porträts, die, also auch wenn du sagst, du hast vielleicht bestimmte Bilder nicht gezeigt, du zeigst diese Menschen trotzdem. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in eine Fassade gucke, sondern dass da auf einmal ein Gesicht sehr offen ist. Also ich gucke diese Bilder an und also ich finde, es sind wunderschöne Menschen. Das sind ganz würdevolle Bilder, sehr hochwertige Porträts, so empfinde ich das, die aber auch nicht irgendwie jetzt wahnsinnig gestellt oder inszeniert wirken, aber schon so, dass die Leute wissen, es ist jetzt ein Porträt, was von ihnen gemacht wird und man merkt, die Leute sind in dieser Situation sehr präsent und sehr bei dir und zeigen sich irgendwie. Also das hat mich sehr beeindruckt, diese Bilder zu sehen.
Voll schön, das freut mich sehr. Ja, also ich versuche halt, ihnen danach immer das Porträt, also entwickelt als Geschenk vorbeizubringen, so in DIN A4. Und das sage ich auch vorher. Ich glaube, viele glauben dann nicht, dass ich wirklich komme. Aber genau, wenn ich sie dann wiederfinde und ihnen das bringe, dann freuen die sich auch sehr. Aber ich glaube auch manchmal, dass das auch so eine gewisse Offenheit erzeugt, weil das Porträt ist im Endeffekt auch für sie. Also so, ne? Und ich merke auch manchmal, wenn ich dann Menschen wieder treffe, ihnen das Porträt gebe, dass sie ganz überrascht sind irgendwie so, sich selber auch zu sehen oder dass man auch manchmal das Gefühl hat, die haben lange nicht mehr bewusst in den Spiegel geguckt. So, ne, wenn ich mich auf einer Bahnhofstoilette oder so wasche, dann stehe ich ja nicht vorm Spiegel und versinke in mein Spiegelbild oder so. Genau, oder ein Mann aus Osteuropa, der hat dann echt vor Freude getanzt mit seinem Porträt. Es war so süß. Also ich habe ihm das gegeben und dann hat er angefangen zu tanzen. Und es war total schön, ja.
Lässt dich auf die Menschen ein und die lassen sich auf dich ein. Und in dem Moment, wo du ihnen das Porträt gibst, lassen sie sich vielleicht auch nochmal auf sich ein.
Ja, das ist wirklich, also das, ich glaube, das stimmt voll, weil ich auch manchmal, ich habe jetzt so die freudigen Situationen erzählt, aber ich merke auch, dass manchmal Leute auch erschüttert sind, wenn die ihr Bild sehen. Also die freuen sich über das Geschenk, aber ich merke auch, dass Leute erschrocken sind, wie sie aussehen. Also, weißt du, weil die Person ist ja nicht auf der Straße geboren in Deutschland, so, ne? Das heißt, es gab ein Leben davor, es gab ein Leben vor der Obdachlosigkeit und das heißt, die werden innerlich auch ein Bild natürlich gespeichert haben, wie sie eigentlich aussehen und plötzlich, wenn du halt Monate oder Jahre lang auf der Straße lebst, dann verändert sich ja dein Optisches und da merke ich auch, dass manchmal Leute erschrocken oder erschüttert sind, also so, wo man so merkt, okay, wow, das ist auch krass für die, sich selber zu sehen, weil du dann ja auch nicht weggucken kannst, so, ne, wenn du das so in den Händen hältst.
Wie hat sich denn dein Blick auf dich selbst verändert durch den Blick, den du auf andere Menschen wirfst, durch das Einlassen auf andere?
Ich glaube, glaube ich, mehr mit der Zerbrechlichkeit des Lebens konfrontiert worden. Also wie schnell auch Sicherheiten wegbrechen können. Und ich bin unglaublich dankbar geworden, also für mein eigenes Leben. Also wirklich auch manchmal, also zum Beispiel gestern Abend, ich hatte Kontakt zu einer Frau, die auf der Straße lebt, und dann war ich abends zu Hause und lag in meinem Bett, und dann dachte ich echt so in dem Moment, krass, ich habe halt hier ein Bett, ne? Also ich habe wirklich großen Respekt vor Menschen, die auf der Straße leben, weil ich weiß, ich könnte es nicht. Ich würde viel früher zerbrechen. Dieses keinen Schutzraum zu haben, sich nicht zurückziehen zu können, dieses ungeschützt die ganze Zeit draußen im Stadtraum zu sein, ich hätte nicht die Stärke, ich könnte das nicht. Also, ja.
Gibt es dadurch, dass du dich so einlässt auf die Geschichten anderer und auf die Gesichter anderer, es hat auch ja diese bildliche, diese physische Komponente, führt das dazu, dass du dich überhaupt auf Dinge im Leben anders einlassen kannst, vielleicht als vor 10 Jahren?
Ja, ich glaube, ich glaube, ich schaue intensiver hin. Also so, ich habe das Gefühl, ich lerne zu sehen. Also, und das habe ich aber das Gefühl, das ist wirklich so eine Lebensaufgabe von mir. Also lernen zu sehen und darin immer weiter zu wachsen. Zum Beispiel merke ich im Moment, sehe ich Licht sehr intensiv. Also wenn ich unterwegs bin und dann sehe ich irgendwie, wie das Licht durch die Bäume fällt oder wie sich das an der Hauswand spiegelt. Also ich merke so, ich lerne zu sehen. Ja.
Ich finde, das ist so ein wunderbares Bild. Sehen lernen. Ich glaube, das ist was auch eine gute Metapher für den Glauben ist. Sehen lernen. Und es erinnert mich, das, was du gerade vom Licht erzählst, erinnert mich daran, dass das Motto, was wir für das Jahresthema, was wir im Berlin-Projekt für das ganze Jahr haben, heißt: Mach dich auf, werde Licht. In diesem Sinne, vielen Dank für alles, was du erzählt hast. Ich empfehle gerne deine Webseite. Deborah Ruppert ist dein Name. Unter dem Namen findet man auch einen Teil deiner Fotos. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Vielen Dank dafür.
Schön. Danke fürs Gespräch.
Danke. Dann bis zum nächsten Mal.